Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zur Episode Nummer 86 nach dem 13-1-Erfolg des TSV. Über den FSV Zwickau. Die Laune ist wahrscheinlich im Gegensatz zum vergangenen Stammtisch ein Tick besser. Ich glaube, das sieht man uns auch an. Im besten Fall seht ihr es wirklich, denn lieber Alex, wir probieren heute das erste Mal was aus. Wenn es klappt, seht ihr uns jetzt auf YouTube.
Ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, das sei mal dahingestellt, aber ja, sollte so sein.
Genau, also wir versuchen uns jetzt auch mal am Videoprojekt und halten mal unsere Nasen hier auch ins Video. Also Podcast hört uns natürlich weiterhin, aber wir haben natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Jetzt schauen wir mal, ob das mit Bewegtbild auch funktioniert. Wenn das denn so ist, dann seht ihr jetzt auch, dass Alex und ich nur im Duo unterwegs sind. Da Anja hat leider der Job spontan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das müssen wir heute wieder Bergfest in der Miniaturausgabe machen.
Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass jemand von uns fehlt, einer von den dreien. Wir haben es schon öfter im Duo gemacht, von dem her alles gut und nächste Woche ist Anja zurück in alter Stärke und alter Frische.
Ja, ich glaube, wenn alles glatt läuft, haben wir dann sogar noch einen vierten Stuhl, der besetzt ist.
Stimmt.
Können wir jetzt schon mal sagen.
Und dann lohnt sich das Video wirklich. Also dann,
oh ja.
Wenn Anja dabei ist, lohnt sich schon und dann mit Gast erst recht.
So ist es. Nein, also wie gesagt, heute Premiere. Wir versuchen es auf der Videospur auch. Und wir haben noch eine Premiere, ich glaube, da kommen wir dann jetzt im Laufe des Gesprächs drauf, Alex. Grundsätzlich erstmal, ich glaube, nach dem Wochenende jetzt ist der Löwenkosmos ein bisschen beruhigt. Und ich sag ganz deutlich bisschen. Weil jetzt ist nur, weil ein Spiel gewonnen wurde, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, darüber müssen wir reden.
Ja, ein bisschen trifft's, glaube ich. Man ist, glaube ich, weit davon entfernt, irgendwie euphorisch zu sein jetzt, aber es war der Schritt in die richtige Richtung. Es war der einzige Schritt, der noch möglich war für Michael Köllner. Also wäre es anders gelaufen, wird man heute anders sprechen, glaube ich. Aber es war nicht mehr als ein Pflichtsieg, muss man ganz klar so sagen. Die schweren Gegner kommen. Ich würde fast sagen, Zwickau war der mit schlechteste Gegner, gegen den 60 gespielt hat in dieser Hinrunde. Entsprechend 3-1 standesgemäß, die Leistung hat gepasst, offensiv spielfreudig, defensiv, ja, weitestgehend stabil, 3 Punkte geholt, Hinrunde mit 33 Punkten abgeschlossen, auch das ist im Großen und Ganzen wirklich eine gute Bilanz, auch wenn die letzten Wochen schwierig waren, aber gibt's jetzt auch wenig Grund, da irgendwie zu klagen, aber natürlich muss sich dieser Trend, der jetzt wieder eingeleitet wurde, hoffentlich bestätigen in den nächsten Wochen.
Wollen wir vielleicht diesmal, nachdem wir den Datenlöwen beim letzten Mal eher hinten dran hatten, vielleicht gleich mal als erstes mit ranziehen, weil ich glaube, rund um dieses Spiel gegen Zwickau gab es auch wieder tatsächlich ja positive Daten, die er rausgesucht hat. Und lass uns doch vielleicht diesmal gleich mal mit dem guten und mittlerweile ja zum Stammpersonal hier oder zu unserem erweiterten Expertenkreis gehörten Datenlöwen reinholen.
Und diese Woche auch hörbar wieder sehr gut gelaunten Datenlöwen. Der in den letzten Wochen immer ein bisschen geknickt geklungen hat, aber das ist jetzt wirklich das krasse Gegenteil.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Der Bock ist umgestoßen. Naja, zumindest der Schwan. Roter Ball, rote Linien, Gegner in roten Trikots. Vielleicht war das ja die Motivation, die der Löwe gebraucht hat. So oder so, vielen Dank, liebe Mannschaft. Der Datenlöwe hat durch das 3-1 gegen Zwickau wieder jede Menge schöne Fakten gefunden. Fangen wir an mit einem Jubiläum. Gratulation an Philipp Steinhardt und Marco Hiller. Beide sind zum 150. Mal für 60 in der dritten Liga aufgelaufen und damit die Rekordlöwen in diesem Wettbewerb. Geschenkt, dass es wieder keine weiße Weste gab. Das gelang der Defensive nur einmal in den letzten 15 Partien. Das war beim 2-0 in Osnabrück und da wusste eigentlich auch keiner warum. Dafür hat es aber vorne wieder ordentlich gescheppert. 3 Tore sind immerhin eines mehr als in den letzten 5 Spielen zusammen. Raphael Holzhauser schoss nach 28 Sekunden das schnellste Drittligator dieser Saison und wurde zum ersten Österreicher seit Michael Lindl vor 6 Jahren gegen Würzburg, der für 60 in einer deutschen Profiliga trifft. Finn Lakenmacher hat seine Torflaute von 594 Minuten beendet. Auch sein 7. Drittligator für die Löwen schoss er im Grünwalder Stadion. und Martin Kubilanski wurden zum bereits sechsten Spieler, der in dieser Saison für 60 per Kopf traf. 3 von 4 Toren im neuen Jahr schoss der Löwe auf diese Weise. 9 in der ganzen Spielzeit, das ist Liga-Höchstwert. Und auch die Gesamtausbeute kann sich nach den Rückschlägen wieder sehen lassen. 33 Punkte bedeuten immerhin die eingestellt beste Hinrunde der Drittligageschichte des TSV. Das gelang zuvor nur vor 2 Jahren. Und weil zuletzt so viel über den Trainer diskutiert wurde, auch noch ein Glückwunsch an Michael Köllner. Der saß zum 118. Mal für die Löwen in einer deutschen Profiliga auf der Bank. Na gut, er stand vor allem, aber er hat den Wert von Rainer Maurer in 2 Amtszeiten eingestellt und nur noch 3 Trainer vor sich im Ranking. Werner Loran, Max Merkel und Heinz Lukas. Lukas holt er übrigens ein, wenn er bis zum letzten Spieltag Löwentrainer bleibt. Und schaut man auch auf den Punkteschnitt, so liegt Kölner mit 1,69 Punkten pro Spiel nur knapp hinter Meistermacher Merkel auf Platz 2. Der holte umgerechnet satte 0,02 Punkte pro Spiel mehr. Die gute Bilanz liegt natürlich auch daran, dass Kölner mit 60 noch nicht aufgestiegen ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Vielen Dank an den Datenlöwen. Viel Positives dabei, viel Interessantes, wie ich finde. Und dennoch, ich glaube, wir müssen dieses Spiel noch mal ein bisschen rekapitulieren. Fangen wir mal vielleicht mal von ganz vorne an. Also es ist ja kein Geheimnis, dass wir, ich sag mal, eine Standleitung haben rund um die Spiele des TSV. Sind wir mal ganz ehrlich. Der Schneetreiben hat ja einen Besuch von dir auf Giesingshöhen, was angedacht gewesen wäre, auch verhindert. Kann man
unter
ja auch
anderem,
ganz,
ja.
Kann man ja ganz, ganz offen sagen. Aber dennoch sind wir natürlich da im regen Austausch. Und ich glaube, wir haben beide ein bisschen gestutzt bei der Aufstellung. Sie war, nennen wir es mal, interessant. Also im Tor natürlich Marco Hiller. Aber die Verteidigung hätte ich zumindest insgesamt so gar nicht wirklich erwartet. Wie ging es dir?
Ja, zumindest im Zentrum. Also dass Yannick Deichmann beginnen würde, das war, glaube ich, mehr oder weniger logisch. Der hat es auch gerechtfertigt zu 100%, dass er vor Christopher Lahnert steht momentan im Zentrum natürlich. Also dass du die Innenverteidigung umbaust, okay, aber dass du Jesper Verlaat rausnimmst, den Abwehrchef de facto, das war schon überraschend. Zumal dann mit Magalla ein 18-Jähriger auf dem Platz steht und Bekahia ist jetzt auch erst Anfang 20, also das ist in dieser Situation, wo extrem viel Druck auf dem Kessel ist, natürlich schon eine risikohafte Aufstellung. Aber ich habe es dann auch, also ich habe es vorher schon nachvollziehen können, was da der Hintergedanke ist. Ich glaube einfach, dass Simi Bekahia in der Spieleröffnung einfach der deutlich bessere ist im Vergleich zu Jesper Verlaat. Der traut sich öfter mal auch die Läufe durch die Mitte zu, so Beckenbauer-esk, so ein bisschen einfach durchs Zentrum durch. Das bringt natürlich in der Offensive deutlich mehr. Und Jesper Verlaat hat kein gutes Spiel gemacht gegen Mannheim. Entsprechend kann man das schon so rechtfertigen, wenngleich natürlich das kann dir auch sehr schnell um die Ohren fliegen.
Das war tatsächlich auch mein Gedanke. Also entweder ist die Aufstellung richtig genial,
ja,
oder aber sie ist ein richtiger Griff ins Klo.
Ja.
Den Gedanken hatte ich im Übrigen auch mit dem Blick aufs Mittelfeld. Wir haben ja in der letzten Stammtisch-Ausgabe über dieses Duo Kubilanski-Holzhauser gesprochen. Auch natürlich mit der Erwartungshaltung an Martin Kubilanski, der noch nicht so wirklich in den Tritt gekommen ist und den wir natürlich hier auch schon ordentlich kritisiert haben. Dann ein Raphael Holzhauser, der einfach erst ein paar Tage da gewesen ist. Und wir haben davon gesprochen, dass sich die beiden gegenseitig blockiert haben. Ich habe diese Gefahr erneut gesehen. Mhm. Nur diesmal, natürlich würde ich da schon auch sagen, ein bisschen dem Gegner geschuldet, hat die Abstimmung oder zumindest die Zuteilung der Aufgaben offensichtlich besser funktioniert. Da war die Absprache mehr da. Vielleicht hat man da in der Woche auch dran gefeilt. Ich muss aber trotzdem sagen, vor dem Spiel hätte ich gesagt, warum denn schon wieder Martin Kubilanski in der Anfangsformation? Weil gerechtfertigt hat er es nicht.
Ja, zumindest vor diesem Spiel. Ich fand, das Spiel war wirklich, man hat es von der ersten Minute an gesehen, dass er jetzt sich was vorgenommen hat. Und Holzhauser und Kubilanski, das kann jetzt schon funktionieren. Beide auf der 8 jetzt. Das war ja gegen Mannheim irgendwie, Holzhauser war sehr viel defensiver als Kubilanski. Jetzt war es so, naja, einmal ist Holzhauser mit in die Spitze dann gegangen, einmal ist Kubilanski mit vorgestoßen. Also das war schon das hat schon gut gepasst. Und wenn die jetzt noch 2-3 Wochen bekommen, sehe ich da schon Ansätze. Du hast natürlich auch den Vorteil gehabt jetzt gegen Zwickau, dass die Flügelzange funktioniert hat. Für mich sowieso die logische Flügelzange für Renezi und Boyamba. Die müssten da eigentlich gesetzt sein. Nichts gegen Stefan Lex oder wer da sonst noch auf der Bank sitzt. Aber das ist eigentlich so die offensive Startformation. Und ich sehe auch Finn Lakenmacher im Sturmzentrum da als gesetzt. Marcel Bär muss sich da, würde ich sagen, momentan hinten anstellen.
Vor allem bei der Flügelzange Frenetzi Boyamba sieht man einfach vor allem bei Albion Frenetzi die technische Finesse.
Ja.
Also das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu einem Großteil der Spieler in der dritten Liga, nicht nur bei 60, sondern wirklich ligaweit.
Ja.
Dem klebt halt das Leder am Fuß. Das sieht ganz anders aus. Und auch bei Joe Boyamba, das ist ähnlich, vielleicht nicht so Finesse, nicht so viel Finesse wie bei Albion Frenetzi, aber
ja, und auch ohne Ball am Fuß. Also die gehen dann auch mal die Wege, die vielleicht so keiner erwartet. Und dann reißt du natürlich, mein Zwickau war allgemein sehr, sehr schlecht sortiert in der Abwehr, aber die reißt du halt dann komplett mit einem Laufweg manchmal komplett auseinander. Und da brauchst du einen Spieler, der vielleicht die Räume sieht, die vielleicht im ersten Moment gar nicht da sind. Und Albion Frenetzi ist da wie gemacht dafür. Der wird sich natürlich gegen andere Mannschaften wieder schwerer tun, wenn ihm da jemand auf dem Haxen steht, sozusagen. Aber für dieses Spiel war es die perfekte Aufstellung.
Ich muss auch sagen, dass Tim Rieder, die Sechserposition geht ja ganz gerne mal so ein bisschen unter, aber Tim Rieder hat in diesem Spiel der Mittelfeldachse wirklich den Rücken freigehalten.
Ja.
Also der war diese Schnittstelle zwischen Defensivverbund und Mittelfeldverbund. Und du hast ja schon angesprochen, Finn Lakenmacher mal wieder in der Startelf, der Ich weigere mich so ein bisschen darüber zu sprechen, dass der in einem Tief gewesen wäre.
Nee.
Man darf immer nicht vergessen, wie jung der Mann ist. Aber und wenn er das Vertrauen bekommt und auch spürt, dann kann das helfen. Und ganz ehrlich, mich hat's mega gefreut für ihn, dass er sich mal wieder belohnt hat. Vor allem in dem Fall stand er da, wo ein Stürmer stehen muss.
Absolut, ja. Und das erste Tor auch vorbereitet. Also da gibt's überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ich meine, Finn Lakenmacher kam quasi von unten rauf, der hat jetzt seine erste wirklich große Station im Profifußball, muss man so sagen, hat in der Hinrunde 7 Tore geschossen, 4 Tore vorbereitet, also das ist, da gibt's überhaupt nichts auszusetzen an der Bilanz. Und dass der mal 2-3 Spiele nicht trifft oder 4-5, was jetzt waren, mein Gott, sei ihm zugestanden.
Absolut, und wenn wir das Thema Aufstellung beschließen wollen, eine Sache weiter, also noch ein paar Gedanken dazu. Philipp Steinert wieder mit der Binde, klar, in dem Fall auch, weil Marcel Bär auf der Bank gesessen hat. Und aber auch, wenn man sich die Bank so anguckt, das ist schon, es zeigt mal wieder, wie tief eigentlich der Kader von 60 München ist. Da kommt von der Bank ein Marcel Bär, ein Stefan Lex, ein Jasper Verlaat, ein Christopher Landert. Nicht eingewechselt wurden die Kollegen Kreilinger, Wein und Skenderovic. Ja.
Was mir aufgefallen ist, wo ist Niki Lang? Also,
der ist irgendwie so ein bisschen verschwunden.
Von der Verletzung nichts mitbekommen oder ist das an mir vorbeigegangen?
Du erwischt mich gerade so ein bisschen auf dem falschen
Fuß. Ich habe es am Samstag schon mich gefragt und ich wüsste, also wäre mir jetzt neu, dass der irgendwie verletzt wäre. Und der war so der große Hoffnungsträger und man hat sich ewig um ihn bemüht, dass er einfach bleibt und hat es geschafft und jetzt ist er komplett außen vor.
Ich schaue jetzt aber gerade mal so nebenbei ganz live auf die Leistungsdaten und von der aktuellen Saison bei den Kollegen von transfermarkt.de. Auch da ist jetzt nichts großartig aufgefüllt von einer Verletzung und er hat halt, er hat tatsächlich auch in dieser Saison erst 3 Liga-Einsätze gehabt. Und das letzte Mal, dass er auf dem Platz gestanden hat und das auch nur über 45 Minuten, war beim 1:2 gegen den FC Ingolstadt am 8. Oktober. Und seitdem war er entweder
im Kader oder im Einsatz
oder gar nicht erst nominiert. Also.
Er ist eigenartig. Also gut, er ist natürlich auch Opfer in Anführungszeichen von Leo Magala, der einfach eine überragende Saison spielt. Da wird's halt schwer, dran vorbeizukommen. Und dann hast du halt mit Verlaat und Becker hier 2, die, ja, gibt's keinen Grund, die nicht zu bringen. Aber mich würde's interessieren, welchen Grund es gibt, Niki Lang nicht zu bringen. Aber klar, gibt's immer Härtefälle. jetzt trifft es halt Niki Lang, aber
wenn wir mal so ein bisschen so
mit der Vorgeschichte ist es irgendwie interessant, ja.
Ja. Wenn wir mal so ein bisschen jetzt auf Spiel grundsätzlich eingehen, ich würde erstmal das Spielgeschehen abarbeiten und dann die ganzen Randerscheinungen vielleicht nochmal thematisieren. Da gab es doch das ein oder interessante.
Ich würde gerne vorm Spiel anfangen. Ich fand diese Aktion mit den LKW-Fahrern fand ich ganz interessant.
Ja.
Und ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt so ein Wink im Zaunfall an Michael Kölner. So nach dem Motto, naja, wenn es bei 60 nichts wird als Trainer, dann ist hier der nächste Job für dich.
So, oder nächste Ausfahrt Trucker oder?
Ja, nächste Ausfahrt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein, eine bemerkenswerte Aktion, muss ich auch sagen. Da ging es ja, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, ging es um ein bisschen darauf hinzuweisen, Personalmangel im Personennahverkehr beziehungsweise im LKW-Wesen.
Ja.
Ist für mich ein positiver Side-Aspekt, dass man auch die, in Anführungszeichen, die Prominenz oder den Namen 60 München da auch ein bisschen nutzt, um eben auf Sachen aufmerksam zu machen. Mhm. Also finde ich persönlich eigentlich eine wirklich gute Aktion. Gerne auch mehr davon.
Und die Einlaufkinder in Anführungszeichen waren teilweise auch ganz lustig. Gab es einen Mann, der dann bei der Platzwahl einfach vor der Magenta Sportkamera so quasi vorbeigelaufen ist und nach dem Motto, ah, hier, hören Sie auf, mich zu filmen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Steht da vor der Kamera und weiß überhaupt nicht, wo er hin will. War ganz lustig.
Ja, das passiert halt, wenn die Einlaufkinder einfach körperlich ein bisschen größer sind.
Ja.
Kann passieren. So ist das halt.
Und kleine Kinder kannst halt leichter anweisen. Da kannst du sagen, okay, jetzt alle weg. So, mittelalte Männer wird es ein bisschen eher schwieriger, die quasi zu führen.
Ja, vielleicht hat ihm auch niemand gesagt, dass direkt da eine Kamera dabei ist.
Ja, und dass die Kamera auch läuft. Da kann ja keiner damit rechnen.
Natürlich nicht. Also. Natürlich nicht. Aber wenn wir dann das Thema so ein bisschen andersrum aufziehen, wenn wir doch noch erstmal auf das Allgemeine rund ums Spiel kommen, dann muss man natürlich das Interview von Günter Korenzel vor dem Spiel kurz zumindest ansprechen. Weil natürlich wurde er gefragt, ja, was ist denn jetzt? Ist das ein Endspiel für Michael Kölner? Muss er denn heute gewinnen? Und wenn das Ergebnis nicht passen sollte, wird es Veränderungen geben. Und die Antwort von Günter Korenzel war, wenn du einen Punkt aus 5 Spielen holst, musst du die Dinge eng begleiten und ganz einfach Spieltag für Spieltag bewerten.
Ja.
Ich sag mal so, das ist durch die Blume gesagt, verlieren verboten, weil sonst schnallst's.
Sozusagen, ja, er war sehr eindeutig in den schwammigen Aussagen, die er gemacht hat. Also er hat sich dann immer drum rumgewunden, aber was er sagen wollte, kam dann trotzdem gut durch, muss man einfach so klar sagen. Wenn dieses Spiel nicht gewonnen worden wäre, wäre es vorbei gewesen für Michael Kölner. Ganz, ganz einfach.
Ja. Da zeigt sich mal wieder die Eloquenz eines Günter Korenzel.
Ja, er macht es schon gut. Ja. Er weiß dann ganz genau, was er sagen muss und was er auch nicht sagen muss, um das auszudrücken, was er nicht sagen will.
Ja. Nein, aber deswegen war klar, was die Marschroute bei diesem Spiel sein wird, bei ja winterlichen Verhältnissen auf Giesingshöhen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war, glaube ich, einfacher, den Ball zu verfolgen im Stadion als auf an den Bildschirmen, denn rote Linien, der Rasen war nicht weiß genug, als dass der Ball gut rausgestochen wäre mit Rot. Auch die Linien waren irgendwann trotz der roten Farbe irgendwie schwer zu erkennen. War eines der schwereren Spiele zu verfolgen auf dem Bildschirm. Jetzt kein Vorwurf in der Hinsicht an Magenta Sport, ist der Situation geschuldet und ich verstehe auch, dass der Schiedsrichter so entschieden hat, aber für den TV-Konsumenten definitiv keine so schöne Sache.
Aber rote Linien bei einem Löwenspiel, da wurde eine rote Linie überschritten in dem Fall.
Kann man die vielleicht blau machen in Zukunft? Kann man das irgendwie so erweitern?
Zum Kontrast, ich
meine, im Ski-Alpin, also im Weltcup, ja, sind doch da die Markierungen auch blau.
Wieso eigentlich nun, nicht, ja?
Vielleicht mal so kleiner Vorschlag an DFB und DFL.
Ja.
Kann man doch einfach mal probieren.
Kann man sich bei Linus Strasser mal umhören, was der da so davon hält.
Wir haben da einen Experten. Einfach mal anrufen an der Grünwalder Straße.
Ja.
Oder wo auch immer die Skiabteilung ist. Entschuldigung.
Einfach mal ins Blaue gesprochen. Linus Strasser, glaube ich, wohnt in Kitzbühel mittlerweile.
Ja.
Aber gibt's ja auch Telefone, soweit ich weiß.
Ja. Kann man eher googeln oder man fragt einfach mal nach. Ja. Man kann ihn wahrscheinlich auch auf Instagram auch anschreiben. Nein, was Ein positiver Nebenaspekt ist, das wurde mir von mehreren Seiten berichtet und auch wir haben ja den Eindruck gehabt, weniger leere Plätze auf Giesings Höhen. Ich würde jetzt einfach das mal so einordnen, die Zwei-Ticket-Börse ist zumindest mal nicht schlecht angelaufen. Weil ich glaube, es wird einige gegeben haben, die nicht nach Giesing gekommen sind wegen des Wetters oder nicht anreisen konnten vielleicht sogar.
Ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir sonst bei solchen Verhältnissen mehr leere Plätze auf Giesingshöhen sehen konnten.
Ja, man kann es immer ganz schön ablesen an der Stehhalle, finde ich. Da sieht man die leeren Plätze am besten. Es war, glaube ich, schon in der Westkurve auch F1 war ein bisschen leerer. Ist es aber eigentlich immer, weil sich viele dann Richtung Zentrum drücken. Auch ich habe ehrlich gesagt auch eine Dauerkarte für F1, weil ich keine andere mehr bekommen habe. Ich gehe auch immer in F2. Weil es einfach schöner ist, ein bisschen mittiger zu stehen. Und in der Stehhalle waren, bis auf die Plätze weit unten, die ersten 5 Reihen, die ja erfahrungsgemäß allgemein schwierig sind, was so die Sicht angeht. Und wenn es dann schneit, dann geht man lieber hoch und stellt sich irgendwo hinter die letzte Reihe. Gab es wahrscheinlich einige. Aber dazwischen war eigentlich wenig frei und das spricht schon dafür, dass das funktioniert hat. Ich habe es ja auch genutzt. Ich habe mich am Tag davor entschieden, nicht zu gehen, weil es einfach... Ja, wäre mir ein bisschen zu viel geworden nach einer langen Woche und dann wollte ich mal ein freies Wochenende. Und habe dann irgendwann am Freitagmorgen oder so, habe ich die Karte reingestellt und die war dann auch wirklich auf eine Stunde, glaube ich, weg. Und dann habe ich eine Mail bekommen, ja, quasi wurde gebucht und ist jetzt quasi gesperrt für mich. Und innerhalb von 2 Wochen soll ich jetzt das Geld bekommen. Sind irgendwie 10 Euro irgendwas für die Stehplatzkarte. Da gehen halt die Gebühren weg. Das ist natürlich die Frage, für was verlangst du jetzt da die Gebühren? Also ich glaube, der Verkäufer zahlt 2,50 Euro und der Käufer auch 2,50 Euro Gebühren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Aber ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle für den Verein.
Nichts anderes. Das ist nichts anderes, weil für was eine Gebühr? Die Arbeit wird getan von den beiden Beteiligten.
Eben. Und letztendlich... Also. Es nimmt einem aber schon auch Arbeit ab, das muss man auch sagen. Wenn ich jetzt meine Dauerkarte irgendwie über Facebook vergeben will für ein Spiel, dann ist das immer ein Aufwand. Ja. Und so sage ich, ich kann da nicht hingehen, setze einen Haken, ich verzichte drauf und dann kann jemand anderer die Karte nutzen. Ich bekomme 10 Euro irgendwas einfach ohne großen Aufwand, ist dann für mich okay.
Und es ist auch ein gewisser geschützter Raum, sage ich mal. Ne?
Eben, du weißt, dass die Karte nicht irgendwie missbraucht wird und dass du die Karte auch dann beim nächsten Mal sicher wieder nutzen kannst und keiner Schindluder damit treibt. Und ja, alles gut, also finde ich okay.
Dann hat 60 ja voll losgelegt wie die Feuerwehr. Also ich sage mal, oder dieses gesamte Spiel hat losgelegt wie die Feuerwehr. Wenn man die ersten 6 Minuten und 10 Sekunden mal zusammenfasst, dann haben wir 1-0 Holzhauser, Abseitstor Zwickau, 2-0 Lackenmacher und das sind 6 Minuten und 10 Sekunden.
Ja.
So schnell bist du gar nicht mitgekommen.
Ja, auch die Regie von Magenta Sport ist ja nicht mitgekommen. Das 2-0 hat man quasi dann erst, es wurde schon gejubelt und dann ist das Bild erst wieder umgeschnitten. Also war rasant, ja. Aber die beiden Tore für sich, jeweils ein Statement einfach auch, dass du gleich so loslegst, dass du mit der ersten Aktion so Druck machst und das 1-0 auch erzwingst. Natürlich schlecht verteidigt von Zwickau, muss man auch sagen.
Bombenschlecht.
Aber,
sind wir mal ganz ehrlich, bombenschlecht.
Ja, unterirdisch. Aber trotzdem, du musst halt erstmal auch den Druck aufbauen. Du könntest jetzt sagen, jetzt schauen wir mal, wie es läuft und so, sondern nee, voll drauf. Deswegen auch dessen Statement. Und das 2-0 finde ich sogar noch ein größeres Statement, weil es zeigt, dass du mental voll da bist. Du bekommst dieses vermeintliche Gegentor-Ausgleich. Da können sie jetzt sagen, jetzt hier mal ruhig, jetzt sammelt man uns kurz. Sondern nee, sie haben sofort erkannt, wird aberkannt und dann sofort das Spiel schnell gemacht. Und das finde ich schon ein Zeichen dafür, dass da im Kopf sehr viel richtig läuft und dass da so ein bisschen die Antennen richtig gestellt sind.
Würde ich genauso zusammenfassen. Was wir aber dann auch ansprechen müssen, bevor wir nochmal auf eine Person im Detail eingehen, über 90 Minuten bleibe ich dabei, hat es mich nicht überzeugt. Angesichts des Gegners.
Ja.
Und angesichts dessen, dass man in der zweiten Halbzeit ein bisschen vom Gas gegangen ist. Ja, du hast eine 13-0-Führung in der Hinterhand. Nur mir war es phasenweise fast zu sorglos.
Das ist das Problem, dass du eigentlich den Gegner fast wieder ins Spiel bringst, völlig ohne Not. Ein Gegner, der einfach der Mausetod ist an diesem Tag, der eigentlich schon Mausetod in dieses Spiel geht. Das ist das Ärgerliche. Man hat dann zu viel rausgenommen, wieder zu viele Räume gelassen, auch im Mittelfeld viel zu viel Platz und das hat mich auch gestört, ja. Insgesamt, ich fand es überzeugend, weil es einfach eine richtige Antwort war in einer schwierigen Situation. Aber jetzt vom Hocker gerissen hat es mir jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Euphorie sind wir da weit entfernt.
In diesem Zusammenhang eine zweite Premiere heute vielleicht. Wir haben zum ersten Mal die Bergfest-Frage der Woche gestellt. Wir wollten von euch eure Eindrücke haben. Korrigiere mich gerne, Alex, aber die Frage war, was macht euch Mut, dass das die Kehrtwende war, und zwar die nachhaltige Kehrtwende? Oder wie ist denn überhaupt so das Gefühl, war das die Kehrtwende? Mhm. Und wir haben wirklich viele Antworten bekommen. Herzlichen Dank dafür schon, und zwar auf verschiedensten Kanälen. Und ich würde mal sagen, Stimmung ist ziemlich gemischt. Eher verhalten.
Sehr verhalten. Also es deckt sich eher mit dem, was wir gerade gesagt haben. Also es ist für viele erleichternd gewesen, dieser Sieg, aber es war nicht mehr. Und das schreiben auch viele. Also bei Instagram haben wir extrem viele Zuschriften bekommen. Auch bei Twitter kamen viele Kommentare. Ich kann einfach mal auszugsweise ein paar vorlesen. Dino zum Beispiel schreibt bei Instagram, Pflichtsieg, da ja nicht zu hoch hängen, aber 3 Tore, das tut gut nach der Durchstrecke vor der WM. Also man freut sich über den Sieg, aber lässt sich da nicht davon blenden. Tobi Giesing zum Beispiel schreibt, Kampfgeist und Spielfreude. Man hat ihnen angesehen, dass sie sich den Arsch aufreißen wollen. Das finde ich schon auch. Also abgesehen jetzt von spielerischen Elementen, der Einsatz und so die Moral, das war auf jeden Fall da, ja. Was haben wir noch? Julian 92 schreibt, es kann jetzt nur der Anfang gewesen sein und man wird es erst sehen, was es wert ist, wenn man gegen Dynamo spielt. Bin ich ganz klar der Meinung. Das wird der erste wirkliche Härtetest oder der größere Härtetest zu Hause als gegen Zwickau, ganz klar. Lukas 0109 sagt, dass Kölner jetzt verstanden hat, dass Bojamba und Frenetzi spielen müssen. Wird sich auch erst gegen andere, stärkere Gegner zeigen, ob das wirklich auch funktioniert, aber finde ich persönlich auch die logische Flügelzange.
Also sagen wir mal so, gegen Zwickau hat es funktioniert, das muss jetzt gegen ein spielstärkeres Team wie Dresden nicht unbedingt funktionieren, aber das werden wir sehen, also das wird auch die Trainingswoche zeigen.
Dann gab es noch einen interessanten Verschreiber, es war ein Freudscher Verschreiber, ganz klar. Was macht Hoffnung? Ehrlich, nichts, wir bleiben in Liga 2.
Ja. Gut, nichts macht Hoffnung, weil wir bleiben auf Zweitligakurs, oder wie?
So könnte man es auch sehen, ja.
Ja, warum auch nicht, ne?
Dann kurze Antwort von Dani Schneider 96. Was macht Hoffnung? Jannik Deichmann.
Für mich immer noch der Kampflöwe schlechthin.
Ja, absolut. Also gerade die ersten Minuten, was der für eine Wucht aufgebaut hat, das war schon. Also da kann Christopher Lannert nicht wirklich hinreichen. Das muss man einfach klar so sagen. Dann haben wir jetzt hier noch frische Zuschriften auf Twitter. Sebastian Waltl, einer unserer treuesten Hörer, der hat uns gleich mehrere Antworten geschrieben. Der hat die Hoffnung, dass es wieder besser laufen wird. Genau, Dresden. Conclusio ist, er ist zwar momentan nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 70-80% der Meinung, dass wir mit Kölner aufsteigen, aber mein Optimismus, was den Aufstieg angeht, ist nach einer kurzen Pause wieder zurück. Wir werden definitiv im Mai feiern. Würde ich jetzt...
Soweit gehe ich jetzt noch nicht.
Ja, in Zweifel stellen, ja.
Dafür war einfach, sind die frischen Eindrücke noch ein bisschen zu frisch,
ja.
was die Wochen davor angeht. Also, naja.
Dann gab es noch eine Zuschrift vielleicht, Snout oder wie man ausspricht, der schreibt, wir reden alles wieder schön. Erste Halbzeit war gegen einen grottenschlechten Gegner okay, zweite Halbzeit war wie die letzten Spiele schlecht. An eine dauerhafte Wende kann ich nicht glauben, die kann ich mir nur wünschen.
Ich meine, 60 hat es in der eigenen Hand. Auch dass die Emotionen oder das Vertrauen zurückgewinnen. Aber 90 Minuten mit einem 3-1 gegen einen taumelnden FSV Zwickau wird nicht ausreichen.
Es wird sich die nächsten Wochen bestätigen müssen. Und das Problem war in dieser Saison ja auch nicht, wenn man jetzt mal Bayreuth ausnimmt, waren die nicht die Spiele gegen die Gegner, die hinten drin gestanden sind, sondern gegen die direkten Konkurrenten. Da hast du außer gegen Wien Wiesbaden halt kein Spiel gewonnen und dann, das sind die Spiele, die dir das am Ende kosten. Wir haben immer, in Zweitliga-Zeiten haben wir immer gesagt, gegen die hinten verkacken wir's, was auch oft gestimmt hat. Und jetzt hat sich's halt umgedreht. Du gewinnst eigentlich schon oder punktest schon relativ zuverlässig gegen die Kellerkinder, aber du lässt halt gegen die Top-Mannschaften federn und das zeigt dann auch, dass du vielleicht eben keine absolute Top-Mannschaft bist. Und das wird sich eben dann erst beweisen müssen, wenn es gegen Wien Wiesbaden, gegen Ingolstadt, gegen Elversberg geht. Und wenn diese Spiele, wenn du da wirklich bestehst und wenn du da punktest, dann würde ich mich auch anstecken lassen von einer gewissen Euphorie. Aber da ist noch ein bisschen hin jetzt.
Da ist noch ein bisschen hin. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dieser Sieg war auch zwingend notwendig, weil wenn man mal so guckt, was sich da in der dritten Liga getan hat, vorne haben alle gepunktet, bis auf den FC Ingolstadt, der, nennen wir es mal so, richtig doof verloren hat bei der SV Elversberg. Wer die Zusammenfassung dieses Spiels gesehen hat, muss sagen, also Elversberg darf nicht nur dreimal auf Holz klopfen, dass sie das Ding gewonnen haben.
Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es gleicht sich alles innerhalb einer Saison aus. Wenn wir uns an das Heimspiel gegen Ingolstadt erinnern, da hatte Ingolstadt den Schiedsrichter auf seiner Seite, zumindest unterschwellig. Jetzt wurden sie klar benachteiligt, also ja. Ich habe auch heute gelesen im Donaukurier, haben, glaube ich, führen beide Tabellen an, was sowohl Bevorteilungen als auch Benachteiligungen durch Schiedsrichter angeht in der Liga. Also, wie gesagt, gleicht sich alles aus.
60 jetzt auf Rang 5 mit 3 Punkten Rückstand auf den Drittplatzierten, das ist der erste FC Saarbrücken, und 4 Punkte Rückstand auf Wien Wiesbaden, die sich jetzt auf Rang 2 geschoben haben und dort thronen, wie gesagt, den SC Freiburg 2 klammern wir aus auf Platz 4. Der ist bekanntermaßen nicht aufstiegsberechtigt. Wenn wir jetzt mal
ich so würde übrigens Waldhof Mannheim finde ich gefährlich. Also ich habe vorher die Zusammenfassung angeschaut, weil ich Thomas Bledel anschauen wollte. Die haben da in Duisburg schon überzeugt, das muss man schon sagen, und haben jetzt mit Thomas Bledel einen, der zum ersten Mal spielt, nach, ich glaube, letzter Profieinsatz im Mai 2022, macht jetzt sein erstes Spiel, ein Tor, eine Vorlage, ein Traumtor, muss man sagen. Ja, wenn du solche Spieler dann noch dazu bekommst, in einen ohnehin starken Kader, ist damit zu rechnen.
Ja.
Zumal sie jetzt ihren Auswärtsfluch durchbrochen haben.
Ich wollte es gerade sagen, deren Problem ist ja nicht, dass sie eine starke Mannschaft haben und heimstark sind sie ja wie Hölle.
Ja.
Auswärts haben sie sich bisher mit dem Hintern immer eingerissen. Wenn sie das jetzt noch einigermaßen in den Griff kriegen, dann ist Waldhof Mannheim der Hauptkontrahent, den man vielleicht jetzt zuerst im Laufe der Hinrunde nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Weil die lauern jetzt nur um einen Punkt hinter 60 München auf Rang 6. Ganz klare Geschichte. Bin ich komplett bei dir. Jetzt wollen wir aber auch mal den Blick schweifen lassen, rund um dieses Spiel auch so ein bisschen weiten, ein bisschen vom Spielfeld weggehen. Denn es gab natürlich da auch ein paar Geschichten. Und eine ist in erster Linie erstmal ein bisschen witzig. Erstmal starke Choreografie wieder in der Westkurve. 10 Jahre Blue Blood Fanatics. Die hat man untermalt mit Pyro, kommen wir gleich dazu. War natürlich dann aber auch so, dass natürlich das erste Tor das Stimmungszentrum nicht gesehen hat.
Ja.
Wird den meisten wahrscheinlich scheißegal gewesen sein. Aber ich muss sagen, ich habe mich kurzzeitig so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, so ein bisschen. Also keine Schadenfreude. Da machst du dir so viel Mühe. Und, ja. Aber du kannst momentan auch nicht damit rechnen, dass 60 einen Monsterstart hinlegt. Also
am Ende war es ein Geburtstagsgeschenk, quasi.
Quasi, ja. Und ich glaube, danach hat man auch das restliche Feuerwerk, was man sich vielleicht noch aufgespart hätte sonst, hat man halt dann hinter der Westkurve noch schnell gezündet. Also es war auf alle Fälle mal ein Start mit Krawarm. Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Bringt uns aber auch zu dem Thema, wo ich ehrlicherweise so ein bisschen gefragt habe, warum? Und das ist der Verhaltenskodex, den 60 München, die KGAA, vor diesem ersten Heimspiel des Jahres veröffentlicht hat. Das war quasi ein 6-Punkte-Plan. So ein bisschen, ja, Stadionknigge. Ich sag nur mal die 6 Punkte, ich werde die jetzt nicht ausformulieren. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Löwen streiten untereinander nicht. Löwen werfen nicht. Löwen zündeln nicht. Löwen beleidigen nicht. Löwen verschmutzen Giesing nicht. Und Löwen drängeln nicht. So.
Die sechs
Gebote. Die erste Frage, die sechs Gebote von Giesings Höhen.
Wo hat Moses hat doch die sechs Gebote, wo war das Moses? Ich bin ja absolut. Die
zehn Gebote.
Ja, aber die zehn Gebote hat er doch auch auf irgendeinem Berg an die Tafel geschlagen, oder? Jetzt könnte man am Giesinger Berg natürlich so eine Steintafel aufbauen mit den sechs Löwengeboten. Das
ist, ja. Ja. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum? Gab es in der Hinrunde denn so große Probleme? Also, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es dermaßen rund gegangen wäre in der Hinrunde, dass man sich als Verein oder als GmbH oder KGaA hinstellen muss und das quasi nochmal verdeutlichen, um zu zeigen, für was man steht. Bierbecher,
Das sind ja auch Sachen, die lassen sich ja eigentlich, also wenn ich halbwegs vernünftig bin, dann lasse ich das ja sowieso sein. Wobei, also was ich schon auch finde, ist so dieses schwarze Saurufen gegen den Schiedsrichter. Das finde ich schon, das braucht es einfach nicht. Gut, ob ich das jetzt in so einen Kodex dann explizit reinschreiben muss, ist die andere Frage. Wie gesagt, das müsste eigentlich jeder selber mit gesundem Menschenverstand erkennen können.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt.
Dass man darauf hinweist, ja, okay, aber was willst du damit erreichen? Die du erreichen willst, die erreichst du sowieso nicht damit, weil die machen es eh weiter, weil die gehen ins Stadion, um Frust abzubauen, die sich in der Woche aufgestaut hat, der sich in der Woche aufgestaut hat. Und alle anderen, die ein bisschen Impulskontrolle und Menschenverstand haben, die machen es sowieso nicht. So. Also.
Ja. Das ist ja genau der Punkt. Also das, was du angesprochen hast mit gewissen Rufen, haben wir in diesem Stammtisch auch schon mal besprochen, hat im Stadion nichts verloren.
Ja.
Das ist einfach antiquiert. Aber nochmal, ich frage mich, was bewegt 60 München zu diesem Knigge? Vor allem, weil in der Pressemitteilung stand, im Dialog mit Fangruppierungen sei das entstanden. Und die Kollegen von Fußball vor Ort, von FUPA Oberbayern, haben sich in Giesing mal umgehört. Witzigerweise, niemanden, den sie da angetroffen oder gefragt haben, wusste etwas von einem Dialog. Es soll also keinen runden Tisch gegeben haben zumindest oder kein Treffen in der Hinsicht. Mhm. Und mit der Ultraszene auch nicht. Also keiner weiß was davon. Die Frage ist, wie kam das zustande? Was war der Auslöser? Wir wissen es nicht. Ein Zitierter hier, ein Fanclub-Vorstand, nicht namentlich genannt, bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt, wie ich finde. Der war nämlich total sauer bezüglich dieses Knigges und bringt's, wie gesagt, für meinen Geschmack so ein bisschen auf den Punkt. Die Punkte im Katalog des Vereins erklären sich doch fast alle mit gesundem Menschenverstand. Das ist auf Kindergartenniveau. Und ja. Genauso hat sich's ehrlich gesagt für mich so ein bisschen angefühlt.
Er fehlt nur noch, dass man, das siebte Gebot ist dann, wir gehen nur in Zweiergruppen über die Straße. Wir waschen uns die Hände, bevor wir in die Leberkassemmel beißen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Also.
Ja. Und Stichwort Löwen zündeln nicht, Westkurve holt mal Bier.
Ja, Michael Köln hat letzte Woche ja auch gesagt, so ein bisschen zündeln schadet ja nicht. Also da hat er gegen den eigenen, gegen den KGA-eigenen Kodex verstoßen.
Ja, lassen wir mal stehen. Mehr Fragezeichen und eigentlich unnötig.
Ja.
Und ich muss sagen, bis auf dieses Zündeln, was hier angesprochen ist, sind das eigentlich normale Umgangsformen. Die
ein normaler Mensch haben sollte und der sie nicht hat, der wird sie dadurch auch nicht lernen. So.
Nee.
Hast du das mitbekommen, dass Autogrammkarten entsorgt worden sind, eines gewissen
Ja, Michael unsere, Kölner. Das ist echt eine Frechheit gewesen. Wer schmeißt denn unsere Autogrammkarten weg? Jetzt haben wir immer noch 2000 Stück hier rumliegen. Ja, aber ich habe da was mitbekommen und auch das hat mich mit ein bisschen Fragezeichen zurückgelassen und irgendwie gefühlt auf mehreren Ebenen.
Ja, also bei mir gingen da sämtliche Alarmglocken an. Also ich habe das Foto auch gesehen zum Hintergrund.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Es geht um Autogrammkarten von Michael Köllner, die, und jetzt korrigiere mich gerne, in einem Papiermüllcontainer an der Grünwalder Straße gefunden worden sein sollen.
Ja, so ist es. Und die waren, zufällig hat da jemand reingeschaut und hat da ein Foto gemacht, dass da Hunderte von Autogrammkarten von Michael Köllner entsorgt worden sind. Und es sei ja ein Zeichen dafür, dass er quasi auf der Geschäftsstelle nicht mehr wohlgelitten ist und dass er keine Fürsprecher mehr hat und dass quasi nur noch darauf gewartet wird und nur noch darauf hingearbeitet wird, dass er doch endlich gehen möge. Und da, aus journalistischer Sicht schrillen da mir bei mir alle Alarmglocken. Dieses Foto, das kann, also aus meiner Sicht kann es nur inszeniert gewesen sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so perfekt, wie diese Autogrammkarten über den ganzen Container verteilt waren, dass da jemand ganz zufällig in diesem Container, der, man sieht es im Anschnitt des Fotos, einen Plastikdeckel quasi hat, einen großen, der ist ja eigentlich geschlossen. Da hat jemand zufällig reingeschaut und hat diese Autogrammkarten entdeckt, die da perfekt drapiert über den kompletten Container verteilt liegen. Also da, das braucht mir keiner erzählen, dass das Zufall war. Tut mir leid. Dass man natürlich diese Geschichte aufgreift, das verkauft sich gut, die Geschichte, ist klar.
Aber, wenn das der Boulevardjournalismus auf sowas geht, da brauchen wir nicht
mehr diskutieren. Ja, klar. Aber tut mir leid, also das, da springe ich nicht drauf an.
Also selbst wenn dem so gewesen wäre, dann auch da kann man wieder, gibt es genügend Gründe oder sonst kann auch eine fehlerhafte Marge gewesen sein, also rein theoretisch.
Ja, aber wie gesagt, so wie die verteilt waren, da muss schon jemand sehr gezielt geworfen haben, dass die sich über den kompletten Container verteilen. Aber es zeigt natürlich, dass es Menschen gibt, die Michael Kölner weghaben wollen. Und die wahrscheinlich auch darauf gehofft haben, dass dieses Spiel gegen Zwickau in die Binsen geht.
Muss das man ist auch so eine sagen. Geschichte, die kann ich nicht nachvollziehen.
Und da stellt es mir alle Haare auf. Ich sehe Michael Kölner, oder wir sehen Michael Kölner mittlerweile auch sehr kritisch. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen durchgeklungen. Aber dass ich dann darauf hoffe, dass der eigene Verein verliert oder die eigene Mannschaft verliert, damit der Trainer fliegt und damit man quasi den möglichst schnell los hat, also da kann ich mich dazu nicht durchringen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das,
nein, da sträuben sich auch bei mir alle Nackenhaare dagegen. Ja. Das sage ich auch ganz deutlich. Nichts ist größer als der Verein.
Genau.
Ganz einfach.
Der Trainer nicht, aber auch die Fans nicht. Also.
Und deswegen ist jeder Sieg auf dem Platz hilfreich.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn 60 verloren hätte, dann hätten wir jetzt 6 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also das, so klar, wir haben eine gesamte Rückrunde noch. Überhaupt kein Thema, aber nee.
Und es ist auch so.
Ich wünsche mir keine Niederlage für meinen Verein, auch nicht, wenn ein Hauptkontrahent, den ich überhaupt nicht leiden kann, durch eine Niederlage von mir selber absteigen kann.
Ja.
Es geht für mich immer darum, dass mein Verein gewinnt oder erfolgreich ist, sagen wir mal so, oder sich gut verkauft. Gehen wir mal wirklich mal weg. Also klar sind Siege am schönsten, aber ich möchte, dass ich aus dem Stadion gehen kann oder einen Fernseher abschalten kann und sagen kann, die haben sich heute zerrissen, entweder es hat gereicht oder es hat halt nicht gereicht. Aber ich möchte, das ist das, was ich möchte.
Ja, und dass sich Michael Kölner in den letzten Wochen unglücklich geäußert hat, also wohlwollend ausgedrückt, unglücklich, das steht auf einem anderen Papier, ist auch ganz, also das kann man auch kritisieren, das muss man kritisieren, aber ist ja deswegen nicht die Ausgeburt der Hölle. Quasi. Und der große Teufel, der jetzt da weg vertrieben werden muss von der Grünwalder Straße. Also da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen. Er ist nach wie vor, glaube ich, ein guter Fußballtrainer. Und darauf kommt es im Kern an. Natürlich geht es darum, wie verkauft er den Verein nach außen, und da gibt es Sachen, die man kritisieren muss. Aber ja, das sind dann so Aktionen, die da. Nee.
Muss nicht sein. Also müssen wir, glaube ich, auch keine weiteren Worte darüber verlieren. Was wir noch kurz ansprechen wollten, war der Torjubel von Martin Kobylanski. Mhm. Finger in die, also nicht Finger in Po Mexiko, sondern Finger in die Ohren. Er wollte dazu nicht großartig irgendwas sagen oder da eine Interpretation zulassen, beziehungsweise soll jeder sein eigenes Bild machen. Man kann natürlich sagen, ich höre euch Kritiker nicht. Wo sind denn jetzt die kritischen Stimmen? Jetzt habe ich es euch gezeigt. Das kann man alles so interpretieren. Mag vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, den das stört. Aus Sicht von Martin Kobylanski kann ich es vielleicht sogar verstehen.
Ich kann es so absolut nachvollziehen. Also man hat ihn zu Recht kritisiert in den letzten Wochen, aber er hat natürlich auch das Recht, auf die Kritiker zu antworten. Zunächst mal sportlich, was auch 60 gut tut, wenn er sportlich antwortet darauf. Und wenn er dann ein Tor macht und eine gute Leistung zeigt, dann kann er das auch so, also es tut ja keinem weh.
Das Positive da an der Geschichte war tatsächlich der gemeinsame Jubel. Ja, das war ein demonstratives hinter Martin Kobylanski stellen.
Das war das viel größere Statement, finde ich.
Und deswegen, das überschattet positiv jetzt gesehen. Also das überwiegt hier komplett.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiges Zeichen eines Kollektivs gewesen. Weil gewisse Dinge kannst du nicht faken. Mhm. Und das ist so etwas. Ehrliche Freude lässt sich, finde ich, schon ganz gut unterscheiden von, wir müssen jetzt was zeigen, dass wir hinter ihm stehen oder so. Also dieses Aufgesetzte. Nein, das war für meinen Geschmack aufrichtige Freude mit und für Martin Kobylański.
Ja.
Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und das bestätigt auch den Eindruck, den wir haben. An sich stimmt es in der Mannschaft, dass da ein Kollektiv da ist. Ich habe nicht das Gefühl von Grüppchenbildung oder sonst irgendwas, dass da ein Problem liegt.
Nee.
Habe ich überhaupt nicht.
Die Mannschaft an sich ist absolut intakt. Das hat dieses Spiel gezeigt. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die man auch mitnehmen kann. Ob sie jetzt für den Trainer gespielt hat, wie es dann im Nachhinein auch interpretiert wurde, ist die andere Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie in erster Linie für sich gespielt hat. Und das ist eigentlich die beste Nachricht.
Absolut. Genau so ist es. Wenn wir abseits des Platzes noch gucken, wir gehen schon langsam in die Richtung Nachspielzeit, aber wir haben heute noch ein bisschen was. Auch ein Thema, was wir schon mal hatten. Kommunikation ist ja alles. Das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Und wie man sich verhält, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir darüber schon mal vielleicht auch mit ein bisschen Augenzwinkern oder mit ein bisschen Belustigung gesprochen haben. Anthony Power. Er ist halt nun mal der Geschäftsführer der Fanartikel GmbH und hat dadurch eine gewisse Status einer öffentlichen Person. Er ist der Vertraute von Hasan Ismail. Er hat ein gewisses, nennen wir es mal, er hat einen gewissen Einfluss an der Grünwalder Straße.
Einen nicht so geringen Einfluss.
Genau, ja.
Also, der ist größer, als man glaubt, denke ich.
Ja. Und wir wissen auch, dass er Instagram ganz gern mal nutzt.
Ja.
Und ich weiß nicht, also es hat am Wochenende natürlich wieder Spruchbänder gegen ihn gegeben oder das klassische Power muss weg, was man regelmäßig lesen kann.
Was übrigens die 11 Freunde dann, die haben eine Bilderstrecke gemacht zu Choreos am Wochenende in den Stadien. Und dann haben sie quasi das herausgegriffen und haben gesagt, Power muss weg. Und das hat es ja quasi 89 in Berlin schon gegeben und jetzt sind wir Power muss weg.
Ja, und kann man jetzt wieder drüber diskutieren. Diese Spruchbände wird es geben, das ist die Meinungsäußerung der aktiven Fanszene. Aber ist es professionell, wenn man dann wieder auf Instagram reagiert und in seiner Insta-Story schreibt, Problems start when idiots demand respect? Also dieses Wort Idioten scheint...
Das ist seine Go-To-Beleidigung.
Ja.
Sollte sich mal ein bisschen andere Wörter drauf schaffen. Langsam wird es eintöniger.
Ja, ich sag mal, Diplomatie ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Da muss man jetzt mit ihm keine persönlichen Gespräche führen oder sonst irgendwas. Das ist der Eindruck, den er einfach durch sein Außenwirken hier erzeugt.
Ja.
Also.
Ja. Sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wem bringt es was? Oder was bringt es in der Sache weiter, wenn ich immer wieder Aktion, Reaktion. Es nutzt sich ja auch ab, ganz ehrlich.
Vor allem, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, glaubt da irgendjemand, dass man das auf Social Media so nicht sieht oder nur ein kleiner Teil?
Er hat eine sehr geringe Followerzahl, aber er hat halt ein öffentliches Konto, das ist halt sein Problem. Also wenn man da ab und zu mal draufschaut, dann sieht man halt sowas. Wenn das privat machen würde, ja mein Gott, dann macht das als Privatperson für seine 300 Follower, soll es machen. Aber ja,
es gibt aber genügend Multiplikatoren. Es wird jeder, der sich ein bisschen in Social Media da rumtreibt, mitkriegen.
Ja.
Und ich bleibe dabei, das, was wir damals schon mal gesagt haben, das ist kein professionelles Auftreten von einem Mann in einer Geschäftsführerposition.
Ja.
Ganz einfach.
Klar.
Da bin ich auch ganz ehrlich. Also, ob man jetzt mag oder nicht, oder auf der Investorenseite steht, oder wir wollen eh nicht in diesen Lager denken, da werdet ihr uns auch nicht festnageln, also werden wir uns auch nicht irgendwo reinschieben lassen. Aber Fakt ist, das ist nicht das professionelle Auftreten, das du in dieser Position verkörpern solltest.
Ja.
Gut, dann Großraum Giesing, haben wir noch eine kleine Sache, und die überrascht mich genauso sehr, wie sie mich freut. Denn ich glaube, jeder kennt das Riffraff. Also du kommst ja gar nicht dran vorbei, wenn du von der U-Bahn zum Grünwalder Stadion läufst. Kultkneipe, da läuft der Pachtvertrag aus und 60 der e.V. möchte diesen Laden übernehmen. Finde ich grandios, die Idee.
Ja.
Sag ich dir ganz ehrlich, weil es wirklich eine Begegnungsstätte ja jetzt schon ist. Das ist ja quasi schon eines der oder einer der Anlaufpunkte für Löwenfans. Ja. Mitten im Herzen von Giesing. Und wenn der Verein ist, das den Laden übernehmen kann, an Spieltagen den als Begegnungsstätte, als Barbetrieb und was ich so gelesen habe, unter der Woche auch für Vereinsausstellungen, Diskussionsrunden, Yoga-Runden.
Ja.
Das lässt sich ja weiterspinnen.
Yoga im Riffraff, das finde ich eine interessante Vorstellung.
Ja, nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, von mir aus machst du da auch Gesprächsrunden mit und Vorstellungsrunden der anderen Abteilungen.
Ja.
Also die Möglichkeiten sind ja, denen sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Ich schmeiße jetzt auch einfach eine Podcast-Aufzeichnung rein. Ja, warum denn nicht?
Ja.
Also, wenn das möglich ist und die Gespräche scheinen ja weit gediegen zu sein, ja, dann begrüße ich das aufs Herzlichste.
Ja, natürlich.
Weil das ist eine ganz große Chance.
Gibt's nichts hinzuzufügen. Machen.
Dann fügen wir auch nichts hinzu. Nein, finde ich stark. Bleiben wir dran, wenn sich da was tut, wenn wir da was hören, wenn wir an diesem Stammtisch auf alle Fälle darüber sprechen. Und dann gucke ich nochmal auf den schlauen Zettel. Ganz frisch heute am Dienstag eine Meldung reingekommen. Der DFB wird in der dritten Liga ab der kommenden Saison 23/24 den vierten offiziellen einführen, den man ja aus der ersten und zweiten Liga kennt. Im besten Falle haben wir ihn nächstes Jahr bei 60 sowieso, weil man ja dann zweiklassig spielt.
Ja.
Erstmal finde ich persönlich eine gute Idee, denn auch die dritte Liga wird auch von den Vereinen her immer professioneller. Macht für mich schon Sinn. Auch der Druck ist natürlich insgesamt ist gewachsen durch die größeren Namen, die da einfach jetzt mittlerweile spielen. Was dagegen nicht eingeführt wird, wo viele vielleicht erstmal sagen, meine Güte, genau das wird man brauchen. Der Video Assistant Referee, der wird nicht eingeführt. Da gibt's aber genau eine Erklärung dafür. Du müsstest dein ganzes Stadion umrüsten auf VAR.
Ja.
Und das ist für Regionalliga-Aufsteiger schon mal nicht umsetzbar.
Also das kannst du in Oldenburg wahrscheinlich eher weniger machen, ja. Das und auch im Grünwalder. Du brauchst ja da eine gewisse Anzahl an Kameras, glaube ich, oder? Die dann verschiedene Perspektiven ermöglichen. Ist nicht umzusetzen. Wird auf Dauer nicht umzusetzen sein, glaube ich. Der vierte Offizielle ist, finde ich, schon sinnvoll, weil du gerade die Diskussionen zwischen den Bänken so ein bisschen, glaube ich, in den Griff bekommst. Gab's ja jetzt am Wochenende auch wieder diese Dispute im Grünwalder Stadion, die schon häufig sind in der dritten Liga, finde ich. Und wenn du da halt einen vierten Offiziellen hast, der da dazwischen gehen kann, das schadet zumindest mal nicht.
Ich begrüße das. Und wie gesagt, im besten Falle haben wir in der nächsten Saison beides, weil es Auflagen sind für die zweite Liga. Ja. Und 60 dann dort drin spielt.
Ja.
Aber wir haben ja noch eine gesamte Rückrunde. Die Hinrunde ist jetzt abgeschlossen. Was noch nicht ganz zu ist, ist das Transferfenster. Und es gibt ja ausgemusterte Profis auf Giesings Höhen. Wir reden hier von Marius Wilsch, von Quirin Moll und von Lorenz Knöferl. Von Marius Wilsch wüsste ich jetzt momentan nichts Konkretes in Sachen Optionen.
Weiß ich nur inoffizielles, aber das kann ich nicht sagen.
Okay, vielleicht in der nächsten Folge.
Ja.
Was jetzt zu vernehmen gewesen ist, Quirin Moll soll zumindest in Kontakt mit den Kickers Würzburg stehen, der Drittliga-Absteiger momentan in der Regionalliga Bayern unterwegs. Das ist aber wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich. Also Quirin Moll in der Regionalliga kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Das ist weder sein Anspruch noch glaube ich wirklich, dass es auch für die Kickers stemmbar wäre, wirklich.
Es wäre für die Kickers schon. Ich meine, die haben ein sehr enges Rennen gegen Unterhaching da an der Spitze.
Ja.
Ich glaube, steigt der Bayern Regionalligist steigt auf direkt, oder?
Muss nicht. Nee,
die müssen
gegen Nordost in die Playoffs.
Ah, okay.
Also,
aber das ist nicht für den Moll.
Was ich zuletzt gelesen habe, momentan wäre das Duell, glaube ich, Hachen gegen Cottbus. Bundesliga 2000 lässt grüßen.
Boah, krass, geil. Tomislav Piplitzer packt nochmal seinen. Ja, wäre cool.
Von Lorenz Knöferl heißt es, dass wohl ein Probetraining bei Wacker Burghausen anstehen könnte.
Wäre auch ein logischer Schritt irgendwie. Wacker Burghausen ist eh so ein Auffangbecken von Ex-Löwen. Felix Bachschmidt zum Beispiel. Lukas Aigner war auch schon da. Wer ist da noch? Gibt noch, glaube ich, einen Ex-60er. Egal.
Ich habe jetzt den Kader von Wacker Burghausen nicht im Kopf, aber ja, du hast recht. Ex-Löwen verbindet man gerne mit Wacker Burghausen.
Ja. Ach, Johann Czajo.
Ah ja, genau. Ah ja, klar. Siehst du mal, da Alex' Gedächtnis ist einfach unerschütterlich. Ja. Und dann haben wir noch einen Punkt am Ende, den wir ansprechen wollen, der jetzt eigentlich grundsätzlich mal nichts mit 60 zu tun hat, über den wir zumindest kurz reden sollten. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ein Vorkommnis beim Testspiel Hannover gegen Kiel. Beides Zweitligisten. Und ich bin drauf gestoßen auf Twitter, weil es dort ein User geteilt hat. Hm. Ich habe mal nachgeguckt, das müsste bei Kieler und Hannoveraner Medien war das zu lesen. Ich würde das einfach mal vorlesen. Da war nämlich unter dem Bericht zu diesem Testspiel am Wochenende ein Hinweis der Redaktion. Und ich finde, es ist wichtig, darüber mal einmal kurz zu sprechen. Dieser Hinweis lautete, an dieser Stelle könnten die Mannschaftsaufstellungen und Teamstatistiken der beiden Mannschaften stehen. Doch das und noch mehr haben Hannover 96 und Holstein Kiel uns Reportern vor der Aushändigung unserer Akkreditierung untersagt. Die von beiden Vereinen kommunizierte Bedingung für eine Berichterstattung, keine Aufstellung, keine Taktik, keine Erklärung des Spielsystems und online auch kein Live-Ticker. Begründung, sonst habe der kommende Pflichtspielgegner einen Informationsvorsprung in der Spielvorbereitung. Wir haben dieser Vereinbarung nur zugestimmt, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Grundversorgung an unabhängiger Information rund um Hannover 96 zu gewährleisten. Der reglementierte Zugang zu Spielen und Gesprächspartnern, das Autorisieren von Interviews und Zitaten, die Abschottung des Teams in einigen Trainingseinheiten, das alles ist für Profiklubs eine Selbstverständlichkeit und für uns Journalisten zum Arbeitsalltag geworden. Neu ist, dass, wie in diesem Fall, Vereine den Journalisten vorschreiben, welche ihrer Beobachtungen nicht geschrieben werden dürfen, also wie sie zu berichten haben. Dies ist die nächste Stufe einer Entwicklung, die wir mit Blick auf freie Berichterstattung mit Sorge beobachten. Ja.
Ja, und dann bist große du als Journalist Sorge. Immer im Spagat zwischen, du willst den Leser informieren und den Leser irgendwie bedienen und das Informationsbedürfnis und gleichzeitig darfst du dir aber sowas eigentlich nicht gefallen lassen. Du musst eigentlich sagen, ja, dann berichten wir nicht mehr, kategorisch nicht mehr über diesen Verein. Das wäre nämlich die Konsequenz. Ja. Aber du kannst nicht sagen, ich berichte nicht mehr drüber, weil es natürlich viele Leute gibt, die diesen Verein mögen oder der sie interessiert. Ganz, ganz schwieriges Thema, das wir übrigens nicht nur im Profifußball haben. Das zieht sich durch bis in die untersten Amateurklassen. Und das ist, finde ich, ganz fatal, weil es eben die Großen vorleben. Und da gibt's also auch aktuell, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da gibt's Fälle, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Das ist eine Entwicklung. Bedenklich, wirklich, höchst bedenklich.
Es ist, kritische Berichterstattung ist notwendig. Ausgewogene, kritische Berichterstattung.
Faire Berichterstattung, man muss jetzt nicht immer das Haar in der Suppe tun, natürlich, aber wenn es was zu berichten gibt, dann muss es berichtet werden. Das gehört einfach dazu. Und das ist auch immer der Punkt. Die Vereine wollen, dass man über sie berichtet, aber halt nur positiv. Und dann sagen, okay, dann berichten wir nicht mehr über euch. Und dann ist aber, die stehen 2 Wochen später auf der Matte und sagen, ja, wir hätten da wieder was und da müssen wir das müssen wir noch berichten. Die sind genauso auf uns Journalisten, sage ich jetzt mal, angewiesen wie wir auf sie. Und das muss man vielleicht mal manchen Vereinen klar machen.
Und was man auch nochmal ganz deutlich sagen muss, viele Vereine haben mittlerweile Club-TVs, eigene Podcasts.
Das sollen die auch
eigene
machen.
Eigene Medienformate, sollen sie auch machen. Aber, und das muss man ganz deutlich sagen, das sind in diesem Falle dann PR-Instrumente. Genau. Da wirst du nie unabhängige Sachen irgendwie lesen, kritische Stimmen, was sowieso die größte Verarsche, Entschuldigung, ist, wenn ein Clubmedium sagt, exklusives Interview mit Spieler XY. Das ist ein Witz. Das ist ein Mitarbeitergespräch
da. Ja, ja.
Nichts anderes. Ja. Und was hier das Thema Autorisieren von Interviews, da gibt's auch solche und solche.
Also ich habe mit dem Autorisieren grundsätzlich kein Problem von Interviews. Ich biete das teilweise sogar aktiv an, sage, ja, wie machen wir es, sollen wir autorisieren? Das ist, solange da jetzt quasi das Interview nicht umgeschrieben wird, da geht es dann mal um eine Formulierung oder da geht es um irgendeinen Fakt, der vielleicht ausgetauscht wird, weil ich es vielleicht auch falsch aufgeschrieben habe oder falsch verstanden habe. Das ist ja alles okay. Aber es hat ja auch schon Fälle gegeben, ich habe es persönlich noch nicht erlebt, wo ganze Antworten dann umgeschrieben worden sind, weil sie sich aus Vereinssicht besser anhören.
Das geht halt.
Ich hatte diesen Fall tatsächlich mal. Okay. Und was hast du dann gemacht?
Ich habe das dann mit meinem Vorgesetzten besprochen. Mhm. Und wir sind dann in den persönlichen Austausch nochmal gegangen und haben dann einen Konsens gefunden, der zwar auch noch nicht richtig befriedigend gewesen ist, aber zumindest mehr vertretbar als das, was dann die Antwort gewesen ist.
Mhm. Ja.
Aber das ist halt glatt, also alles kontrollieren wollen, nur das beste Bild zeigen, ist aus Vereins- oder Organisationssicht vielleicht verständlich, aber vielleicht mal drüber nachdenken, dass Ecken und Kanten und Polarisieren mehr bringt als ein glatt gebügeltes Außenimage.
Ja. Ja, gerade aus journalistischer Sicht ist halt einfach bedenklich, weil es halt auch viele Leute...
Es ist auch für den Konsumenten bedenklich.
Genau, und es gibt halt viele Leute, die das dann auch nicht unterscheiden. Also die sagen, ah, da war jetzt ein schönes Interview auf der Homepage von Eintracht Frankfurt. So, ja, okay, toll, aber es ist halt, wie du sagst, ein PR-Instrument. Aber die halten das halt für ein journalistisches Produkt, aber es ist de facto kein journalistisches Produkt, das nach journalistischen Gesichtspunkten entstanden ist.
Es kann ein journalistisches Produkt sein, weil mittlerweile ja viele Medienschaffende den Sprung
in diese Abteilungen
wechseln oder machen, dann arbeiten da Profis, aber auch die wissen dann, ja okay, ich arbeite aber jetzt nicht mehr als Redakteur, als Medienschaffender, sondern ich arbeite als PR-Mensch in der Hinsicht. Und deswegen sind die oftmals gut gemacht, aber sie sind glatt gebügelt. Also dementsprechend ganz klare Meinung von uns, also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
Und mich besorgt es wirklich
wichtig,
auch.
Also ganz kurz, also ja. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir das einfach an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ich glaube, das kann man auch, ich finde es wichtig, dass wir das mal ansprechen und thematisieren.
Ist und vielleicht auch
vielleicht ein bisschen helfen, da die Verständnis, das Verständnis für die Wichtigkeit von unabhängiger Berichterstattung einfach mal herauszustellen.
Ja.
Sport ist jetzt, es ist Freizeit. Für uns, sage ich mal, für den Konsumenten ist das Auflockerung vom Alltag im Normalfall. Aber es geht ja nochmal drüber hinaus, gibt es ja andere Themen. Das ist noch viel schlimmer. Klar. Wenn es um Politik geht, ist es noch viel schlimmer.
Ja.
Ja. Aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass wir das einmal ansprechen und vielleicht können wir einen kleinen Teil dazu beitragen, da das Verständnis dafür zu weiten.
Vielleicht ein bisschen selbstreferenziell jetzt, aber es ist, finde ich, ein wichtiges Thema, das man auch mal öffentlich machen muss, weil da geht es ja auch um demokratische Grundwerte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt ein großes Fass, das man da aufmacht, aber das kannst du jetzt, klar, Sport ist Unterhaltung im klassischen Sinne, aber das Gleiche gibt es in der Politik auch. Und wenn da, münzen wir es mal um auf die Politik, wenn Politiker Einfluss nehmen wollen auf Berichterstattungen von Journalisten, dann wird es halt wirklich bedenklich. Und das ist ja nichts anderes, halt auf Sport umgemünzt. Und das Schlimme ist halt, dass sich's wirklich durchzieht bis nach unten in die Amateurklassen. Und dass du teilweise Vereine hast, die meinen, die müssen jetzt quasi nur noch mit Pressemitteilungen kommunizieren, weil sie drei Spieler haben, die den Ball 3 Meter gerade ausschießen können. Überspitzt gesagt. Also da hört es irgendwann auf und das ist auch ein Theater, dass die normale Gesellschaft, sag ich jetzt mal, die nicht in dieser Fußballblase drin ist, da kannst du eigentlich nur draufschauen und sagen, was ist denn mit denen verkehrt? Ja. Da machst du dich halt irgendwann, du in der Blase, okay, kann das funktionieren, aber von außen wird da keiner mehr draufschauen und sagen, ach, toll, Fußball, da interessiere ich mich jetzt mal dafür oder beschäftige mich mal näher damit, weil es stößt ja nur ab.
Ja. Genau so ist es. So, letzter Schritt zurück in den Löwenkosmos, kleiner Ausblick auf den nächsten Spieltag. Was erwartet uns am Freitag? Gleich der Tabellenführer, die SV Elversberg, empfängt Rot-Weiß Essen. Am Samstag haben wir dann Duisburg gegen Osnabrück, Meppen gegen Oldenburg, Aue gegen Freiburg 2, Verl gegen Saarbrücken, dann haben wir ein bayerisches Derby, Bayreuth gegen Ingolstadt, Halle gegen Zwickau, Viktoria Köln gegen Mannheim, dann schon am Sonntag, genauso wie Dortmund 2 gegen Wiesbaden und am Montagabend der krönende Abschluss natürlich 60 München gegen Dynamo Dresden. Da kommt es dann drauf an, da muss bestätigt werden, dass wir einen Turnaround hingelegt haben.
Mhm.
Aber auch interessante Spiele insgesamt, ne?
Ja.
Muss man schon auch mal wieder sagen.
Schauen wir mal, ob es gegen Dresden wieder Schnee gibt. Ansonsten hoffe ich nicht, dass ein Rudi Assauer-Zitat zur Anwendung kommt. Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. Ich hoffe nicht, dass wir das aufs Fußballerische gemünzt gegen Dresden sehen werden.
Ja, Michael Kölners Gespür für Schnee gegen Zwickau war gut.
Ja.
Aber ich sehe trotzdem lieber grünen Rasen auf Giesingshöhen und dann im besten Fall am Ende ein erfolgreiches Ergebnis für 60 München.
Ist das eigentlich alles jetzt eigentlich Schnee von gestern, was so in den Wochen davor gesprochen wurde?
Nicht, oder? Alles weggeschmolzen ist definitiv nicht. Ich glaube, so können wir es wirklich abrunden.
Michael Köllner hat mit der Schneeschippe quasi versucht, die Zweifel wegzuschieben, aber alles hat er nicht
weggeschmolzen. Und es ist noch nicht alles weggetaut.
Ja, genau. So, jetzt haben wir
es
alles.
Es liegen durch. Noch ein paar Haufen da.
Ja, hoffentlich Schneehaufen, ja.
Ja. Aber wenn 60 München Dynamo Dresden einen heißen Tanz bietet und das Ding wuppt, dann ist auf alle Fälle deutlich weniger noch übrig.
Dann brauchst du keine Rasenheizung mehr.
Und auch keine Schneebläser.
Ja.
Über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Muss auch nicht sein.
Nee.
Alex, mach mal den Deckel drauf.
Ja, bitte.
Ja, bitte. Wir haben eh schon Überlänge heute und das, obwohl wir nur zu zweit sind. Dann machen wir den Deckel drauf. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, Episode 86. Bisschen hoffnungsfroher als noch die 85 und auch ein bisschen länger, aber seht es uns nach, wenn man ins Reden kommt am Stammtisch, dann bleibt man halt auch einmal ein bisschen länger sitzen. Ansonsten verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube, wo ihr uns im besten Falle jetzt auch persönlich sehen könnt. Lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter, 5-Sterne-Bewertungen freuen uns immens. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal am Giesinger Bergfest. Servus.